christliche Gemeinde taufen wir Menschen, die persönlich an Jesus Christus glauben. Das zeichnet uns aus, das ist unsere Überzeugung, dass das so richtig ist. Und das ist auch der Grund, weshalb für uns jede Taufe so etwas Besonderes ist. Und warum jede Taufe auch so ein großer Anlass zur Freude für uns ist und warum wir das auch feiern und ja eben entsprechend dann auch würdigen wollen mit einem besonderen Gottesdienst. Weil wir eben sehen, bei jeder Taufe, durch jede Taufe, hier ist jemand, der den Glauben an Jesus gefunden hat und diesen Glauben an Jesus in der Taufe auch öffentlich bekennen möchte. Und so freuen wir uns an diesem Tag. Wir freuen uns an diesem Tag mit dir, liebe Genia, dass du diesen Schritt jetzt gegangen bist mit der Taufe. Wir freuen uns, dass du deinen Glauben an Jesus hier so öffentlich bekundet hast. Aber was braucht es eigentlich? So kann man ja mal überlegen, was braucht es eigentlich für diesen persönlichen Glauben? Was ist nötig, um zu so einer persönlichen Glaubensentscheidung zu kommen? Grundlegend ist sicherlich echtes Vertrauen in Gott. Vertrauen darauf, dass der Gott, von dem die Bibel spricht, auch wirklich existiert, dass er da ist. Vertrauen auf die Wahrhaftigkeit seiner Worte, Vertrauen auf seine Liebe zu mir, Vertrauen in die Wahrheit dieses ganzen Glaubens, den uns die Bibel überliefert hat. Um zum Glauben zu kommen, braucht es dieses persönliche Vertrauen. Wenn das nicht da ist, dann ist eigentlich auch kein Glaube da, dann kann kein Glaube da sein. Aber es braucht nicht nur Vertrauen, es braucht auch noch etwas Zweites. Es braucht auch Mut. Es braucht Mut. Und ich rede jetzt gar nicht so sehr von dem Mut, den es braucht, sich taufen zu lassen, jetzt an sich, weil man da mal ja von sich selber sprechen muss in einem Zeugnis, weil man an einem Gottesdienst mal so im Mittelpunkt steht. Ja, das braucht auch schon Mut. Aber ich meine noch etwas anderes. Ich meine diesen Mut, den es braucht, weil der persönliche Glaube ja auch Folgen hat. Der bleibt ja nicht folgenlos, sondern der persönliche Glaube hat ja auch Folgen und es braucht Mut, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, von jetzt an möchte ich meinen Lebensweg mit Jesus gehen, mit ihm weitergehen, auf ihn hören. In unserer Adventspredigtreihe, da schauen wir uns verschiedene Begegnungen rund um die Krippe an. Und wir haben am vergangenen Sonntag, am ersten Advent, uns die Begegnung von Maria mit dem Engel angeschaut. Und wir haben an ihrem Beispiel, am Beispiel Marias, dieses tiefe Vertrauen so gesehen, das es braucht, um zu glauben. Heute wollen wir die Perspektive mal wechseln. Wir gehen weg von Maria, wir gehen zu Josef und schauen uns die Begegnung an, die er erlebt, auch mit einem Engel. Und an seinem Beispiel wird vor allen Dingen deutlich auch dieser große Mut, den es braucht, um Jesus zu folgen, um mit Gott unterwegs zu sein, um die Folgen einer Glaubensentscheidung dann auch so zu leben. Ich lese uns mal als Predigttext gleich Matthäus 1, ab Vers 18 bis Vers 25. Matthäus 1, Vers 18. Dort heißt es, die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Diese Geschichte des Josefs, die zeigt uns sehr anschaulich diese Art Mut, die es braucht, wenn wir an Jesus glauben und ihm folgen wollen. Es ist nämlich einerseits ein Mut, eben die Geringschätzung anderer hinzunehmen, Das wird sehr deutlich jetzt daran, wie Josef sich hier mit der Botschaft des Engels auseinandersetzt. Als Josef von der Schwangerschaft seiner Verlobten erfuhr, da fasste er ja zunächst den Entschluss, so wird es am Anfang des Textes uns mitgeteilt, er fasste zunächst diesen Entschluss, diese Verbindung mit ihr heimlich, also ohne großes Aufsehen, aufzulösen. Denn schließlich, das wusste er ja, da war er sich ja sicher, schließlich war dieses Kind, was sie erwartete, nicht von ihm. Und dann kommt der Engel zu Josef und trägt ihm auf, diesen Plan jetzt wieder fallen zu lassen, Maria heimzuholen, wie es in dem Text heißt, damit ist gemeint, sie zu heiraten, also die Ehe jetzt auch wirklich einzugehen und bei ihr eben und dem Kind zu bleiben. Denn schließlich, so der Engel, sei sie schwanger von dem Heiligen Geist. Ganz klar wird es dann ihm nochmal aufgetragen, Vers 20 oder 21 ist es, glaube ich. Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. An dieser Stelle ist es wichtig, dass wir uns deutlich machen, was es damals für Josef bedeutet hat, zu Maria hier zu stehen. Jeder der Verwandten, jeder seiner Nachbarn und Freunde, jeder der anderen Leute in dem kleinen Ort Nazareth würde natürlich bemerken, dass das Kind, was Maria zur Welt bringen würde, nicht 9 oder 10 Monate nach der Hochzeit geboren wurde. Jeder würde wissen, dass Maria schon vor der Hochzeit schwanger war. Und jeder würde sich seinen Teil denken, dass sie entweder schon vor der Eheschließung miteinander geschlafen hatten oder dass Maria Josef gar untreu war. Und das war keine Kleinigkeit in der damaligen Zeit. Sie würden gemieden werden als Ehepaar, sie würden ausgegrenzt werden, sie würden Bürger zweiter Klasse sein. Und sicherlich nicht nur für ein paar Wochen oder Monate, sondern für lange, lange Zeit. Das hatte Folgen. Das war eine echte Schande. Oder wir können es uns auch vielleicht vorstellen, wie Josef versucht haben mag, seinen Freunden die Wahrheit zu erklären. Wie er zu ihnen gesagt hat, wisst ihr was, sie hat mich nicht betrogen. Nein, das Kind ist auch nicht von mir, das braucht ihr auch nicht denken. Es ist nur so, dass sie schwanger ist von dem Heiligen Geist. Ja, wirklich. Ja. Stellen wir uns die Blicke vor, ne? Die Reaktion, die Kommentare und das mit Sicherheit dann erschallende Gelächter. Die Wahrheit ist in diesem Fall etwas, das seine Freunde und Bekannte nicht verstehen werden. Niemals. Sie würden denken, dass Josef entweder ja ihn da einen Bären aufbinden will, dass er völlig verrückt geworden ist, oder sie würden ihn milde belächeln, weil er so naiv und leichtgläubig ist. Das hatte Folgen und das war für Josef nicht leicht, was der Engel hier von ihm forderte. Es erforderte diesen Mut, die Geringschätzung, diese Schande, die über ihn kommen würde, auf sich zu nehmen, sie zu ertragen, hinzunehmen. In einem gewissen Sinne machen Christen eigentlich zu allen Zeiten ähnliche Erfahrungen. Damals wie heute, vielleicht nicht ganz so drastisch wie Josef, aber im Prinzip ist das eine Erfahrung, die Christen damals wie heute machen. In manchen Ländern, das wissen wir ja auch, kann es sogar gefährlich sein, ein Bekenntnis zu Jesus abzulegen. Aber auch wenn uns in Deutschland und in der westlichen Welt keine Verfolgung droht, so wird man doch zunehmend lächerlich gemacht, wenn man an die Wahrheiten wirklich glaubt, von Herzen glaubt, sie wirklich ernst nimmt, die zu diesen Wahrheiten gehören, die Christen historisch immer eigentlich geglaubt haben. Es fängt ja schon an mit dem Inhalten hier dieses Textes zum Beispiel, ne? Matthäus 1, worüber wir gerade gesprochen haben. Was hier dargestellt wird. Was, du glaubst wirklich, dass es stimmt, was hier steht und Maria vom Heiligen Geist schwanger geworden ist? Wirklich? Das glaubst du? Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch ein Märchen. Das haben sich die biblischen Autoren ausgedacht, um Jesu Ursprung als etwas Einzigartiges darzustellen. So redet der vermeintlich aufgeklärte Mensch heutzutage. Da wirst du belächelt, wenn du das ernst nimmst. Oder erzähl mal in deinem Bekanntenkreis, dass du wirklich der Auffassung bist, dass Jesus dieser einzige Weg zu Gott ist. Oder dass du glaubst, dass eine Ehe die lebenslange Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau ist. Solche christlichen Standpunkte zu vertreten, die für uns eigentlich selbstverständlich sind, das erfordert den Mut, die Geringschätzung anderer hinzunehmen. Es erfordert Mut, es hinzunehmen, auch manchmal, und das finde ich als eine besondere Herausforderung, es hinzunehmen, dass andere dich vielleicht für intellektuell nicht so ganz helle halten, weil du sowas ernst nimmst, was hier berichtet wird zum Beispiel. Ja, wenn du Jesus Christus folgst, musst du damit rechnen, dass dein Ansehen bei anderen sinkt. Dass es abnimmt, dass es darunter leidet. Denn es gibt eine Menge Leute, die wie damals bei Josef einfach nicht begreifen, vielleicht auch nicht begreifen können, warum du so denkst und warum dir dieses oder jenes so wichtig ist. Diesen Mut braucht es, die Geringschätzung anderer hinzunehmen. Es braucht aber auch den Mut, die Kontrolle über das eigene Leben abzugeben. Der Engel, der fordert ja von Josef nicht nur, dass er Maria trotz ihrer Schwangerschaft zu sich nimmt und sie heiratet. Er sagt ihm auch, wie er den Sohn, den sie dann bekommen würde, nennen soll. Vers 21, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und hier ist auch wichtig, dass wir die Zumutung nicht übersehen, die auch in diesem einen Vers hier liegt. Normalerweise war es so damals gewesen, dass der Vater in der Kultur, so war es üblich, die absolute Autorität, die unbeschränkte Kontrolle über seine Familie hatte. Insbesondere über die Kinder. Ja, so war eben diese Kultur damals, da war das ganz klar geregelt. Der Vater hat die uneingeschränkte Autorität über die Familie. Und ein Zeichen für diese Autorität war auch das Recht des Vaters, die Kinder zu benennen, also ihnen die Namen zu geben. Wir sehen das zum Beispiel in der Geschichte von Johannes dem Täufer. Er wird geboren und Johannes Vater, Zacharias, der war zu diesem Zeitpunkt ja stumm, konnte nicht sprechen. Und so sagt dann eben die Mutter den umstehenden Verwandten und Bekannten, dass das Kind Johannes heißen soll. Und dann lesen wir weiter und wir stellen dann fest, ihr Votum, das wird gar nicht ernst genommen. Das wird gar nicht für voll genommen. Erst in dem Moment, als der stumme Vater Zacharias den Namen Johannes auf so eine Tafel schreibt und damit seinen väterlichen Willen kundtut, erst in diesem Moment ist die Namensgebung akzeptiert. Der Auftrag des Engels hier an Josef, das Kind Jesus zu nennen, war also, ja, kein willkommener Tipp jetzt bei der schwierigen Vornamenssuche. Es war auch keine unbedeutende Kleinigkeit, sondern Gott macht Josef hier eigentlich deutlich durch diese Anweisung, wenn Jesus in dein Leben kommt, lieber Josef, wenn Jesus in dein Leben tritt, dann bist du nicht seine Autorität. Auch wenn du sowas wie der Stiefvater, ja, zu sein scheinst. Nein, das Kind, das geboren wird, es wird deine Autorität sein. Es ist genau umgekehrt. Nicht du bist seine Autorität, das Kind ist deine Autorität. Wenn Jesus also in unser Leben kommt, dann brauchen wir den Mut, die Kontrolle über das eigene Leben abzugeben. Wir brauchen den Mut, die Kontrolle auch über die Bereiche abzugeben, von denen wir meinen, ja, das ist doch unser natürliches Recht, dass wir über diese Bereiche bestimmen. So wie für Josef es ja völlig gang und gäbe war, völlig normal, üblich, anders konnte er sich das gar nicht vorstellen, als dass er dieses Recht hatte, den Namen zu geben. Jesus kommt eben nur als Herr in unser Leben. Nicht wir sind die Herren und er ist unser Helfer, sondern er kommt nur als unser Herr in unser Leben. Und das ist ein Gedanke, der manchmal gar nicht so, so leicht zu verdauen ist. Und so sagen immer wieder auch Leute ja, der christliche Glaube, den finde ich interessant, den finde ich reizvoll. Aber wenn es bedeutet, dass ich dieses oder jenes tun soll, dann muss ich nochmal darüber nachdenken. Oder ich finde den christlichen Glauben schon interessant, aber wenn es heißt, dass ich dieses oder jenes nicht mehr tun soll, dann geht die Begeisterung ganz schnell zurück. Wenn man so denkt, dann will man Jesus Christus, aber die Bedingungen, die stellt man selbst. Der Engel macht hier deutlich, dem Josef damals und uns, die wir diesen Text lesen, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann wirst du ihn nicht kontrollieren können. Nein, er wird dich kontrollieren. Wenn wir also an Jesus glauben wollen, brauchen wir den Mut, unsere Bedingungen, unsere Vorbehalte fallen zu lassen. Was kann das heißen? Es kann zum Beispiel heißen, nicht länger zu sagen, Jesus, ich werde dir dann folgen, wenn es mir sinnvoll erscheint. Oder ich werde deinem Wort dann gehorchen, wenn es mir nützt. Oder ich werde dieses oder jenes dann tun, wenn... Denn der Punkt ist ja, sobald wir sagen, ich werde dir gehorchen, wenn, ist es eigentlich gar kein Gehorsam mehr. Dann ist Jesus nicht mehr unser Herr, sondern dann ist er unser Ratgeber. Ein Ratgeber vielleicht, den wir schätzen, dessen Ratschläge wir gerne hören und vielleicht manche auch befolgen. Und doch ist es zu wenig. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen wollen, wenn wir ihn in unserem Leben haben wollen, dann brauchen wir den Mut, unser Selbstbestimmungsrecht aufzugeben. Das, wovon wir denken, das ist unser Selbstbestimmungsrecht. Wir müssen uns, so sagt es Jesus selbst, uns selbst verleugnen. Lukas 9, Vers 23 zum Beispiel. Jesus sagt, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist eine harte Nuss. Sich selbst zu verleugnen, Jesus so bedingungslos zu folgen, dafür braucht es enormen Mut, so eine Entscheidung zu treffen. Dafür braucht es auch enormen Mut, diese Entscheidung zur Selbstverleugnung zu treffen, weil es genau das Gegenteil von dem ist, was so der Tenor unserer Gesellschaft ist, was alle anderen Menschen leben. Da heißt es nämlich immer und überall, verwirkliche dich selbst. Bleib dir selbst treu. Hauptsache ist, dass du glücklich bist. Und glauben wir nicht, dass wir uns von dieser permanenten Beschallung, die so auf allen Kanälen kommt, egal eigentlich in welchen Kreisen man sich so bewegt, glauben wir nicht, dass wir davon unbeeinflusst bleiben. Natürlich beeinflusst uns das. Jesus aber sagt dagegen, und das kann uns regelrecht schockieren, wenn wir das hören, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst. Jesus zu folgen braucht Mut. Es braucht diesen Mut, die Kontrolle über sein Leben abzugeben. Woher kann man diesen Mut nehmen? Ich will vielleicht noch ein Wort der Ermutigung hier hinzufügen zu diesem Gedanken, denn es ist wirklich eine Herausforderung. Es ist ja für uns schwer, diesen Schritt zu gehen und Jesus so als Herrn über unser ganzes Leben anzunehmen. Wir wollen so gerne Herr im eigenen Haus bleiben. Aber nur, wenn wir Jesus unser ganzes Leben geben, bekommen wir auch das von ihm, was wir eigentlich am meisten brauchen. Jesus selbst sagt es ja, denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Vielleicht nochmal langsam. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Das ist so das Paradox, ne, des Evangeliums, das Paradox des Glaubens. Wer etwas behalten will, verliert's. Und wer es verliert, der wird's erhalten. Gerade dadurch, das ist gemeint, gerade dadurch, durch das, wodurch wir alles zu verlieren meinen, diese Selbstverleugnung, diese Selbstaufgabe, gerade dadurch gewinnen wir unser ganzes Leben. Nur wenn wir Jesus als Herrn über unser ganzes Leben anerkennen, dann kann er uns das geben, was wir von ihm am meisten brauchen. Nämlich ihn selbst. Ihn, der uns gemacht hat. Ihn, der weiß, wie wir ticken. Der weiß, wozu wir geschaffen sind. Darum finden wir nur durch ihn, nur durch Jesus den Weg zu uns selbst und zu wahrem Leben. Und ihn empfangen wir in Gänze nur, wenn wir uns selbst aufgeben. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Also diesen Mut zusammennehmen, das lohnt sich, das ist gut. Überlassen wir Jesus das Steuer unseres Lebens, übergeben wir ihm die Kontrolle. Er kennt uns, er liebt uns, er weiß den Weg, der für uns gut ist. Auch diesen Mut braucht es und es braucht dann zu guter Letzt, so weit sind wir eigentlich noch nicht. Vielleicht nochmal meine Folie. Da müsste dann stehen, wir brauchen den Mut, auch die eigene Sündhaftigkeit zu erkennen. Wir brauchen den Mut, die eigene Sündhaftigkeit zu erkennen. Wer an Jesus glauben möchte, braucht den Mut, sich als Sünder zu erkennen. Jetzt haben wir es auch da stehen. Das macht den rettenden Glauben aus. Das muss man verstanden und angenommen haben, auch um getauft zu werden. Nicht umsonst kommt das ja auch in der Tauffrage vor. Glaubst du, dass Jesus dir alle deine Sünden vergeben hat? Denn was war Jesu Auftrag? Warum ist er überhaupt auf die Erde gekommen? Der Engel sagt es Josef auch ganz deutlich hier. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist Jesu Mission. Das ist sein Hauptauftrag. Das war der Grund, wozu er in die Welt gekommen ist. Natürlich kam er auch, um uns Gott näher zu bringen. Er kam auch, um uns zu segnen, um uns Glück und Sinn im Leben zu schenken. Aber grundlegend, das Wichtigste, weil eben alle anderen Dinge daraus folgen, das ist, dass er kam, um unser Sündenproblem zu lösen. Er kam, um uns, um dich und mich aus unserer Verlorenheit in unseren Sünden zu retten. Um persönlich an Jesus Christus zu glauben, braucht es also diesen Mut, die eigene Sündhaftigkeit zuzugeben. Es braucht den Mut, ehrlich und ungeschönt mal auf sich selbst zu blicken und zu erkennen, dass wir eigentlich, wenn wir Gottes Maßstäbe anlegen, dass wir eigentlich ja moralische Wracks sind. Es braucht den Mut, dass wir unser altes Selbstbild wegwerfen. Dass wir es radikal korrigieren. Denn es ist ja so, wir haben alle über die Zeit und man kann da auch immer wieder reinrutschen. Wir haben so ein geschöntes Selbstbild von uns entwickelt. Unser Versagen relativieren wir. Unsere Schwächen, die setzen wir ins Verhältnis mit den Schwächen anderer, natürlich mit den größeren Schwächen anderer. Unsere Fehler verdrängen wir und unsere Unzulänglichkeiten, die wiegen wir mit unseren vermeintlichen Stärken und Verdiensten wieder auf. Und am Ende steht dann ein doch recht ansehnliches Selbstbild. Ein Selbstbild aber, da ist die Bibel schonungslos offen, das mit der Realität nicht viel zu tun hat. Wir Menschen, wir sind wie so eine Person, die ewig nicht mehr in den Spiegel geschaut hat und inzwischen glaubt, so auszusehen, wie sie sich das vorstellt, wie sie sich das immer erträumt hat. Eine Vorstellung, die man zwar dann vielleicht stark verinnerlicht hat, aber die mit den Tatsachen nicht viel zu tun hat. Schauen wir mal wieder bewusst hinein in den Spiegel. Schauen wir mal wieder hinein in den Spiegel des Wortes Gottes. Dann lesen wir dort zum Beispiel, da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verloren. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen, auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. So heißt es, ziemlich ernüchternd in Römer 3, Vers 10 bis 18. Und die Bibel schlussfolgert dann, sie, die Menschen, sind allesamt Sünder. Das ist die Realität. Es braucht großen Mut, sich diese Wahrheit einzugestehen. Und doch ist das die Grundlage für alle wunderbaren Dinge, die Jesus in unser Leben bringen will. Die Hoffnung, die Freude, Trost, Segen, vieles, vieles mehr. Die Frage ist, wie finden wir den Mut, den es braucht, um uns auf Jesus, auf den Glauben an ihn einzulassen? Was kann helfen? Ich glaube, einerseits kann es immer helfen, wenn man Vorbilder sieht, wenn man Menschen sieht, die das tun, die genau das leben. Insofern ist auch jede Taufe, die wir hier feiern, für alle anderen, die kommen, für uns alle anderen, die hier sind, eine Hilfe, weil wir sehen, hier ist jemand, hier ist wieder ein Mensch, der den Mut gefasst hat, sich mit dem ganzen Leben auf Jesus einzulassen. Und das wirft dann auch jedes Mal die Frage wieder auf für uns alle, die wir hier sind, sollte ich das nicht vielleicht auch tun? Lebe ich das überhaupt noch? Vielleicht ist mir da ein bisschen was verloren gegangen über die Zeit. Oder sollte ich das vielleicht auch mal erstmals tun? Vielleicht erstmals festen Glauben an Jesus Christus fassen, den Mut zusammennehmen dazu? Sollte ich vielleicht den Entschluss fassen, mich auch mal taufen zu lassen? Worüber ich vielleicht schon lange Zeit nachdenke. Nach der Taufe ist immer auch vor der Taufe. Also da wird es auch im kommenden Jahr wieder Gelegenheit geben, sich auch taufen zu lassen, für Frauen und für Männer, auch für Männer, die an Jesus Christus glauben. Ja, mein Sohn hat mich gefragt, warum wir immer nur Frauen taufen. Ja, und dann habe ich drüber nachgedacht. Ja, habe ich nachgedacht, er hat recht. Also dieses Jahr waren es 4, im letzten Jahr waren es 2, waren alles Frauen. Und weiter konnte ich zumindest im Kopf da nicht zurückdenken. Also, ne? Das ist eigentlich kein System, sondern Jesus Christus lädt Männer wie Frauen ein, sich taufen zu lassen, wenn sie an ihn glauben. Also, da darf man ruhig den Mut mal zusammennehmen. Was hilft denn noch, diesen Mut zu finden, den es braucht, um ganze Sache mit Jesus zu machen? Ich glaube, das Entscheidende und das Wichtigste am Schluss ist, dass wir auf Jesus selbst blicken, dass wir auf ihn selbst schauen, dass wir darauf schauen, was es ihm kostete, eigentlich bei uns zu sein. Denn ihm kostete es noch weit mehr, bei uns zu sein, als es uns kostete oder uns kostet, bei ihm zu sein. Denken wir daran, dass Jesus dem Tod ins Auge schauen musste, um uns zu retten. Denken wir an diese dunklen Stunden im Garten Gethsemane, wo Jesus fürchterlich litt, angesichts dieses schweren Weges ans Kreuz, der ihm bevorstand. Jesus hat sich ja verletzlich gemacht. Jesus hat sich sterblich gemacht. Der Gottessohn hat sich sterblich gemacht, sodass er leiden, dass er bluten und schließlich sterben konnte. Und er hat das alles für dich und mich gemacht. Und wir müssen auch bedenken, dass Jesus von niemandem dazu gezwungen wurde. Niemand hat ihn dazu gedrängt. Es war weder notwendig noch unausweichlich, dass Jesus uns retten würde. Er hätte das nicht tun müssen. Er musste das nicht tun. Es war nicht nur reine Pflichterfüllung. Nein, Jesus nahm alles das, diese unvorstellbaren Demütigungen, diese unvorstellbaren Schmerzen und den Tod für dich und mich auf sich aus Liebe zu uns. Aus Liebe. Durch Liebe hat Jesus ja dann diesen Mut gefunden, uns durch Leiden und Tod zu retten. Und durch Liebe, auch durch die Liebe zu Jesus nämlich, werden auch wir den Mut finden, wie Gott, ja, den Mut finden, auch Gott gehorsam zu sein und Jesus zu folgen. Egal, was es kostet. So wie Josef das tat. Blicken wir nochmal auf ihn. Wie er reagiert. Der Traum geht zu Ende und dann heißt es, als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Josef ist gefolgt. Er hat allen Mut zusammengenommen und ist Gott gefolgt, ist seinem Auftrag gefolgt. Das ist auch die Aufforderung an uns. Blicken wir auf Jesus, blicken wir auf das, was er für uns getan hat, wie er uns geliebt hat, blicken wir auf das, was er noch für uns tut, und dann wird der Mut in uns wachsen, ihm gehorsam zu sein und ihm zum Zentrum unseres Lebens zu machen, jeden Tag und ihm zu folgen. Amen.